Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Bastian Rudde, guten Morgen. Berlins Veto gegen Prags Kompromiss. Wir wollen in dieser Sendung nachfragen, wie Tschechien auf die Debatte über das Aus für Verbrennungsmotoren in der EU blickt. Weitere Themen sind der britische Ex-Premierminister Johnson, der zur Partygate-Affäre Rede und Antwort stehen musste, und ein belgischer Entwicklungshelfer, der im Iran im Gefängnis sitzt. Etwas vereinfacht gesagt soll die Ratspräsidentschaft dafür sorgen, dass die europäischen Staaten bei großen Themen halbwegs an einem Strang ziehen. Im zweiten Halbjahr 2022 hatte Tschechien die Präsidentschaft inne und bekam am Ende viel Lob dafür. In diese Zeit fiel unter anderem eine wichtige Einigung für den Klimaschutz im Straßenverkehr, nämlich dass in der EU ab 2035 nur noch emissionsfreie Neuwagen zugelassen werden dürfen. Das sah nach einer beschlossenen Sache aus, bis das FDP-geführte deutsche Verkehrsministerium sein Veto einlegte. Es fordert, dass Verbrennermotoren weiter verbaut werden dürfen, wenn man sie mit synthetischen Kraftstoffen klimaneutral nutzen kann. Ein Konflikt mit Brüssel, bei dem Berlin ausgerechnet aus Prag Rückendeckung erhält. Dabei hatte Tschechien die finale Vereinbarung doch in seiner Ratspräsidentschaft unter Dach und Fach gebracht. Das schreit also nach einem Gespräch mit unserer Korrespondentin Marianne Allweis. Guten Morgen nach Prag. Frau Allweis höre ich gerade nicht, deswegen versuche ich es nochmal, ob sie uns in Prag hört. Das ist offenbar nicht der Fall. Kein Problem, dann machen wir damit später in der Sendung weiter und wechseln jetzt den Schauplatz und gehen von Tschechien nach Großbritannien. Dort ist die Irreführung des Parlaments laut der Verfassung ein relativ schweres Vergehen. Und sollte sich dieser Vorwurf gegen den ehemaligen Premierminister Boris Johnson bestätigen, dann könnte daraus ein politischer Rückschlag werden für seinen angestrebten Weg zurück ins Amt. Konkret geht es um das sogenannte Partygate, Feiern im Regierungssitz, während der Rest des Landes im Corona-Lockdown war. Dafür musste Johnson als erster Premier im Amt ein Bußgeld zahlen. Es war einer der Gründe für seinen Rücktritt und überhaupt ist Wahrheit für den 58-Jährigen offenbar ein dehnbarer Begriff, wie unter anderem Falschbehauptungen während der Brexit-Kampagne zeigten. Aber hat Johnson in Sachen Partygate das Parlament belogen? Dazu wurde er jetzt von einer Art Untersuchungsausschuss befragt und Imke Köhler hat zugehört.
In Westminster gab es in den letzten Tagen gar kein anderes Thema mehr. Gewitzelt wurde, ob man es sich mit Wein oder besser mit Popcorn vor dem Fernseher gemütlich machen sollte, wenn der Ex-Premier vom Parlamentsausschuss gegrillt wird. Von Johnsons Waterloo-Moment war die Rede, seiner letzten großen Schlacht. Es gilt, die eine entscheidende Frage zu klären. Hat Boris Johnson in der Partygate-Affäre das Parlament belogen? Aussagen wie diese gab es immer wieder von Johnson. Er hat den Abgeordneten wiederholt versichert, dass man in Downing Street die Corona-Regeln einhalten würde. Dass das nicht der Fall war, ist längst bekannt. Und die Bevölkerung ist sich sicher, dass Johnson nicht ehrlich war. Nun aber geht es darum, ob man ihm das auch nachweisen kann. Zur Befragung vor dem Ausschuss erschien der Ex-Premier ungewohnt gekämmt und frisiert, um dann gleich in seinem Auftaktstatement zu versichern: Hand aufs Herz, ich habe das Unterhaus nicht belogen.
I'm here to say to you, hand on heart, that I did not lie to the House. When those statements were made, they were made in good faith.
Er habe seine Aussagen im guten Glauben gemacht und auf der Basis dessen, was er zu dem Zeitpunkt tatsächlich gewusst und geglaubt habe, sagte Johnson unter Eid. Und weiter:
When this inquiry was set up, I was completely confident that you would find nothing.
Er sei sich, als die Untersuchung angesetzt wurde, absolut sicher gewesen, dass der Ausschuss nichts Belastendes finden würde, denn er habe tatsächlich geglaubt, was er gesagt habe. Johnson verweist auf seine Berater, auf deren Aussagen er sich verlassen habe. Zu Beginn der Befragung wirkt der Ex-Premier ziemlich selbstsicher. Dem Telegraph zufolge soll er seinen Auftritt vor dem Ausschuss 20 bis 30 Stunden lang mit seinen Anwälten geübt haben. Erst nach und nach fängt Johnson an zu stottern. Irgendwann merkt man ihm auch an, dass er ungehalten wird. Es gibt Momente zum Kopfschütteln, aber von echter Bedeutung war bei Johnsons Auftritt etwas anderes. Die Tendenz, diejenigen zu diskreditieren, die ihn zur Rechenschaft ziehen wollen. Damit hat Johnson an Donald Trump erinnert. Der Ex-Premier hat bezweifelt, dass der Ausschuss fair mit ihm umgehen würde und dass das Ergebnis der Untersuchung noch offen ist. Aus Johnsons Umfeld waren in den vergangenen Tagen bereits Begriffe wie Hexenjagd und Scheingericht zu hören gewesen. Als Johnson gefragt wird, ob er bedauert, dass vom Scheingericht gesprochen wird, muss er erst mal nach Worten suchen. Er missbillige den Begriff, sagte Johnson, fügte aber an, dass die Leute sich ihr eigenes Urteil bilden würden, wie fair der Ausschuss sei, wenn sie die Beweislage sehen würden. Bis der Ausschuss einen Ergebnisbericht vorlegt, wird es noch Wochen dauern. Johnson könnte aufgefordert werden, sich im Unterhaus zu entschuldigen. Dem Ex-Premier könnte aber auch eine Suspendierung als Abgeordneter drohen, bis hin zum Verlust seines Mandats.
Aus London ein Beitrag von Imke Köhler. Übrigens hatte seinerzeit auch Johnsons konservativer Parteifront und Nachfolger Rishi Sunak einen Strafbescheid wegen der unerlaubten Partys im Regierungssitz erhalten. Damals war der heutige Premier noch Finanzminister. In Brüssel treffen sich heute die Staats- und Regierungschefs der EU-Staaten. Die Debatte über die Zukunft von Verbrennungsmotoren steht dabei offiziell nicht auf der Agenda, dürfte aber trotzdem Thema sein. Tschechien hatte in seiner Ratspräsidentschaft unter Dach und Fach gebracht, dass ab 2035 nur noch emissionsfreie Neuwagen zugelassen werden dürfen. Jetzt aber unterstützt Prag ein Veto des deutschen Verkehrsministeriums, das darauf pocht, dass Verbrenner weiter mit klimaneutralen synthetischen Kraftstoffen betrieben werden können. Wir haben eben schon versucht, mit unserer Prag-Korrespondentin Marianne Allweis darüber zu sprechen. Eben hat sie uns nicht gehört, jetzt hoffentlich schon. Guten Tag nach Prag.
Guten Tag.
Hallo Frau Allweis, jetzt telefonisch, aber besser so als gar nicht. Meine erste Frage an Sie ist, in dieser Verbrennungsdebatte, welche Rolle spielt Tschechien da? Zuerst hat es den Kompromiss unter Dach und Fach gebracht, jetzt hängt es dem Veto, schließt es sich dem Veto der deutschen Regierung an. Welchen Blick hat Tschechien also auf die Verbrennerdiskussion?
Einen ganz ähnlichen auf europäischer Ebene zumindest wie Deutschland. Tschechien führt auch die Blockierer mit an, hat zum Beispiel ein Treffen der Verkehrsminister der skeptischen Länder organisiert. Aber im Inland wird diese Rolle rückwärts anders gesehen als zum Beispiel in der Bundesregierung, wo das ja umstritten ist. Denn der allgemeine Konsens hier ist schon eine große Kritik am Verbrenner aus. Vor allem die stärkste Regierungspartei, die ODS von Premierminister Petr Fiala, vertritt das. Und von den 5 Regierungsparteien sind nur einige wenige Abgeordnete für das Verbrenner aus, vor allem EU-Parlamentarier, zum Beispiel aus der Piratenpartei. Auch die größte Oppositionspartei, die ANOR von Ex-Premier Babiš, die war ohnehin schon immer gegen dieses Verbrenner aus, auch gegen den Green Deal. Und damit vertritt die Politik eindeutig die Stimmung in der Bevölkerung. Laut Umfragen kann sich die große Mehrheit der Tschechinnen und Tschechen überhaupt nicht vorstellen, in naher Zukunft ein Elektroauto zu kaufen. Zu teuer, zu viele offene Fragen, zu viele Veränderungen. Und da verwundert es kaum, dass auch eine deutliche Mehrheit das Verbrenner aus hier ablehnt.
Nochmal, um es klarzustellen, Prag unterstützt also ein Veto aus Berlin gegen einen Kompromiss, den es selber in seiner Ratspräsidentschaft auf den Weg gebracht hat. Stellt genau. Sich für mich irgendwie die Frage, wie ernst war es denn Tschechien mit diesem großen Anliegen, dass er in seine Ratspräsidentschaft fiel?
Ich glaube schon ernst während dieser Ratspräsidentschaft, aber die Skepsis war eben auch von Anfang an groß. Und da ist dann wohl ein Damm gebrochen, als Deutschland, also die FDP, plötzlich Bedenken geäußert hat. Der Beschluss für das Verbrenner aus für Neuwagen, der ist ja schon länger abgesegnet, vor 2 Jahren durch die EU-Kommission, auch durch die Mitgliedstaaten, jetzt durch das Europaparlament. Und Tschechien hat während seines EU-Vorsitzes den Kompromiss nachverhandelt, indem es auch der deutsche Wunsch nach einer Ausnahme für die E-Fuels enthalten, aber nur als rechtlich unverbindlicher Zusatz. Und das reicht dem deutschen Verkehrsminister Volker Wissing jetzt nicht mehr aus. Und da ist auch Tschechien auf diesen Zug gesprungen. Warum? Der Widerstand war von Anfang an hier in der tschechisch-konservativ-neoliberalen Regierung groß, vor allem auch wegen des Timings. Und das hört man auch jetzt angesichts des Krieges in der Ukraine und auch der Energiekrise.
Tschechien ist ja auch gegen die neue Abgasnorm Euro 7, die ab Mitte 2025 für neue Pkw gelten könnte. Warum?
Da ist die Lage etwas anders. Da hat sich Tschechien von Anfang an ganz eindeutig skeptisch geäußert. Das Land ist ein Autostandort. Skoda, der größte Autobauer hier in Tschechien, hat gerade gewarnt, sollte Euro 7 kommen, dann müsste eine ganze Produktionshalle schließen, dann würden 3000 Mitarbeitende ihre Jobs verlieren, einschließlich von Lieferanten, sogar 10.000 Menschen. Der Grund sei, dass es aus betriebswirtschaftlicher Sicht unmöglich wäre, kleinere Automodelle, zum Beispiel den Fabia, weiter günstig produzieren und weiter günstig verkaufen zu können. Und außerdem wären die Investitionen so hoch, dass man weniger in den Ausbau der Elektromobilität auch stecken könnte. Die Volkswagen-Tochter Skoda, die produziert in Tschechien, aber auch Hyundai oder Toyota und die Autokonzerne, die gehören zu den größten Steuerzahlern und sie stehen auch für mehr als die Hälfte der Exporte. Ihre Stimme hat also Gewicht und auch die tschechische Regierung, die äußert Kritik. Das Hauptargument, die Einführung komme zu früh, sei zu teuer und bringe nur wenig Nutzen für die Umwelt und sei daher inakzeptabel für Tschechien.
Welche Bedeutung haben Verbrennungsmotoren denn noch für den Verkehrsmix in Tschechien?
Einen großen. Die Elektroautos, die machen nur einen ganz kleinen Teil der Fahrzeuge auf den Straßen aus. Die letzten Zahlen zu Neuwagen gibt es für das Jahr 2022. Da waren 2/3 der verkauften Pkw Benziner und nur etwa 2% reine Elektroautos. Das sind in Zahlen weniger als 4.000 Autos. Der Anteil der Hybridwagen, der liegt noch geringer bei unter 2%.
Weiten wir den Blick mal vom Straßenverkehr auf die gesamten Klimaziele. Wie weit ist denn das Land bei diesen Zielen?
Das ist schwer zu sagen. Generell hat sich auch Tschechien verpflichtet, bis 2050 klimaneutral zu werden. Eine Zeit lang, da sind die Emissionen auch gesunken, aber vor allem wegen der Aufgabe der Schwerindustrie in den 90er Jahren. Die Vorgaben sind unkonkret, die Ziele sind unkonkret. Der Knackpunkt, das ist hier vor allem die Kohle. Und die Frage, ob der Ausstieg aus der Kohle wirklich auf 2033 vorgezogen wird, wie die aktuelle Regierung das vor einem Jahr angekündigt hat. Aber die große Mehrheit glaubt schon an den menschengemachten Klimawandel, sieht das als Bedrohung, ist auch für Veränderungen, für umweltfreundlichere Technologien. Und dazu gehört für eine ganz große Mehrheit auch die Atomkraft. Zurzeit boomt aber auch der Verkauf von Solarzellen. Aber insgesamt sind viele Tschechinnen und Tschechen sehr sensibel gegenüber Vorgaben von außen, vor allem wenn sie die normalen Haushalte sehr stark belasten. Das Durchschnittseinkommen hier, das liegt bei etwa einem Drittel des Deutschen. Und das darf man in dieser Debatte eben auch nicht vergessen.
Tschechiens Rolle in der Debatte über die Zukunft von Verbrennungsmotoren in der EU. Einschätzungen von unserer Korrespondentin Marianne Allweis in Prag. Danke dafür. Das Gespräch mit ihr sowie ein Interview mit Bundesverkehrsminister Wissing aus unserer Sendung Informationen am Morgen können Sie in der kostenlosen App DLF Audiothek nochmal nachhören. Dass Regierungen Gefangenenaustausche machen, ist nicht unüblich, aber umstritten. Ein Beispiel. Die USA gaben kürzlich den berüchtigten russischen Waffenhändler Viktor But frei, bekamen im Gegenzug die in Russland wegen Drogenbesitzes inhaftierte Basketball-Nationalspielerin Brittney Griner zurück und mussten sich die Kritik anhören, man habe sich mit Moskau auf einen schlechten Deal eingelassen. Auch in Belgien wird gerade über einen möglichen Gefangenenaustausch diskutiert. Es geht dabei um den Entwicklungshelfer Olivier van de Castele. Er war im Iran im Einsatz, sitzt dort seit gut einem Jahr in Haft und wurde zu insgesamt 40 Jahren sowie 74 Peitschenhieben verurteilt, wegen angeblicher Spionage. Eine Möglichkeit, den Entwicklungshelfer freizubekommen, könnte ein Austausch mit einem iranischen Ex-Diplomaten sein, der wiederum in Belgien in Haft sitzt. Doch der Fall ist komplex, wie Timur Göksche aus Brüssel berichtet.
Bienvenue dans ce journal. Voici les titres de l'actualité. Olivier van de Castel, le Belge détenu en Iran.
Über das Schicksal von Olivier van de Castel wird in den belgischen Nachrichten regelmäßig berichtet. Es bewegt viele Menschen im Land, es beschäftigt die Regierung und das belgische Verfassungsgericht. Das Gericht hat eine Klage iranischer Oppositionsgruppen abgewiesen, die den Gefangenenaustausch zwischen Belgien und Iran stoppen wollten. Damit scheint eine weitere Hürde auf dem Weg der Freilassung des Entwicklungshelfers genommen zu sein. Für Nathalie van de Castele, die Schwester, ist das erstmal eine gute Nachricht.
Es ist auf jeden Fall eine Erleichterung für uns. Wir haben aber 7 Monate verloren und deshalb ist es mehr als notwendig, dass sie jetzt alles tun, um Olivier so schnell wie möglich zurückzubekommen.
Laut Amnesty International und der Familie ist der Gesundheitszustand von Olivier van de Castele besorgniserregend. Seit seiner Festnahme habe er um die 25 Kilo abgenommen und ihn plagten dazu noch psychische Probleme.
Aber man merkt seinen Nachrichten an, dass es ihm schwerfällt, die Hoffnung nicht zu verlieren. Die Wärter sagen ihm immer wieder, dass Belgien in seinem Fall nicht weiterkommt. Das macht es natürlich nicht besser. Er bekommt angstlösende Medikamente und Schlaftabletten verabreicht, damit er sich beruhigt. Darüber sind wir alarmiert, denn wenn sie anfangen, ihm Medikamente zu geben, damit er durchhält, dann wissen wir nicht, in welchem Zustand wir ihn wiedersehen werden.
Doch warum regt sich bei iranischen Oppositionsgruppen Widerstand gegen einen möglichen Gefangenenaustausch? Sie wollen verhindern, dass der ehemalige iranische Diplomat Assadollah Assadi freikommt. Er wurde in Belgien zu 20 Jahren Haft verurteilt, weil er ein Attentat in Frankreich auf eine Versammlung von iranischen Oppositionellen mitgeplant hat. Assadi gegen Van de Castele. Das könnte der Deal sein. Und dagegen wehrt sich Shahin Gobadi, Mitglied des Nationalen Widerstandsrates des Iran.
So far as the ruling is concerned, obviously.
Entsprechend der Entscheidung ist ein bedingungsloser Austausch von Assadi nicht erlaubt. Der belgische Staat muss uns Kläger und auch andere internationale Kläger über einen Austausch informieren. Und dann dürfen wir auch dagegen wieder vor Gericht ziehen. Das werden wir auch tun, wenn die belgische Regierung sich dazu entschließt, diesen Weg zu gehen. Aber sie haben uns bisher noch nicht darüber informiert.
Shahin Gobadi lebt im Exil in Paris. Er und seine MitstreiterInnen sehen generell eine Gefahr darin, wenn sich Staaten wie Belgien auf Verhandlungen mit dem iranischen Regime einlassen.
Wir
glauben einfach nicht, dass es eine richtige Strategie und Herangehensweise ist, einem Staat Zugeständnisse zu machen, der Terrorismus fördert und Diplomaten wie Assadollah Assadi nutzt, um massiven Terror im Herzen Europas zu begehen. Es ermutigt das Regime, diese Tätigkeiten weiter auszuführen. Und leider hat das iranische Regime in den letzten 40 Jahren Terrorismus, Geiselnahme und Erpressung zu einem lukrativen Geschäft gemacht.
Der belgische Staat steckt in einem Dilemma. Um seine StaatsbürgerInnen freizubekommen, die oft unter fadenscheinigen Anschuldigungen verurteilt werden, bleibt ihm nichts anderes übrig, als sich auf Verhandlungen einzulassen. Doch Guido Steinberg hält das für einen schweren Fehler.
Dass diese politischen Geiselnahmen immer wieder mit Erfolg durchgeführt werden, zeigt, dass die Europäer erpressbar sind und das zeigt, dass sie sicherheitspolitisch schwach sind.
Steinberg ist Islamwissenschaftler bei der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin und findet ebenso:
Trotz aller im Detail dann vielleicht dramatischen Folgen bin ich der Meinung, dass sich Staaten nicht auf diese Weise erpressen lassen dürfen.
Doch was können Staaten tun, um ihre BürgerInnen vor einer willkürlichen Verhaftung durch ein Regime wie Iran zu bewahren? Reisewarnungen, die auch von Belgien für den Iran ausgesprochen und von Olivier van de Castele ignoriert wurden, spielen für Steinberg eine wichtige Rolle.
Zumindest seit es diese Warnungen gibt, denke ich, haben westliche Regierungen auch ein gutes Argument, wenn sie sich dann dem Druck der Iraner nicht beugen. Und ich denke, dass das durchaus eine Möglichkeit ist, mit diesem Thema umzugehen. Das erfordert allerdings eine große Härte von den Regierungen, die zumindest die meisten europäischen Regierungen nicht haben.
Für Nathalie van de Castele geht der Kampf um die Freilassung für ihren Bruder indes ungebrochen weiter. Doch wann er letztlich freikommt, ist noch unklar. Belgien und Iran signalisieren aber, den Gefangenenaustausch weiter vorantreiben zu wollen.
Inhaftiert im Iran über einen belgischen Entwicklungshelfer und einen möglichen Gefangenenaustausch war das ein Beitrag von Timur Göksche. Das war Europa heute. Mein Name ist Bastian Rudde. Ihnen einen angenehmen Freitag noch.